Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Herzlich willkommen. Hallo Lukas, wie geht's dir?
Grüß dich Jan, gut und selbst?
Auch kann mich nicht beschweren. Heute in der Sendung Lukas Zehnder zu Besuch mit dem Vulgo LaSalle von der Landsmannschaft Renault Silesia Wismar zu Heilbronn. Wir sprechen heute so ein bisschen so über dich, über deinen Bund, das Studieren in Heilbronn, was ich weiß, ich jetzt einiges ja auch bei dir in der Stadt ja auch getan hat und wo es hingehen soll. Vor allem heute spannend mit euch, ihr seid der einzige Bund in eurer Stadt. Also ich habe gedacht, Düsseldorf ist schlimm, aber es geht immer noch eine Spur schlimmer.
Ja, du hast Heilbronn noch nicht gesehen. Das ist definitiv schlimmer. Ich meine, wir waren mal in den das Kettchen von Heilbronn ist ein Teil, für den wir bekannt sind, aber auch dafür, und daran erkennst du Heilbronner, wir waren mal die hässlichste Stadt Deutschlands, ganz, ganz lange Zeit. Wir waren schlimmer als Ludwigshafen und das musst du erstmal hinkriegen.
Wieso das denn? Wieder Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, oder?
Ja, Heilbronn wurde sehr, sehr schlimm zerstört tatsächlich. Also war ja mit einer der Top-Angriffsziele der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, weil man ein Knotenpunkt war für den Nachschub der Wehrmacht, bahnseitig, also für die Eisenbahnlinie. Und da wurde dann Heilbronn wirklich tatsächlich im Grund und Boden gebombt und dann halt zügig aufgebaut. Und dann sprechen natürlich ganz viel, ne, Betonbau, Brutalismus, ne. Deswegen, ja, muss man sagen, also den Titel, den hat man auch schon irgendwo verdient gehabt.
Oh Gott, und jetzt?
Jetzt
hat sich da wenigstens was getan?
Absolut, absolut. Also man muss sagen, ich bin ja dort aufgewachsen in Heilbronn. Ich komme ja daher und mittlerweile wird die Stadt so viel lebendiger, bekommt wirklich quasi ein neues Gesicht. Also man war immer lange die verschlafene kleine Großstadt da mitten in Baden-Württemberg. Und wir wachsen mittlerweile so schön zu einer großen Studentenstadt tatsächlich an. Es wurde viel neu gebaut, gerade als die Buga, die Bundesgartenschau ja in Heilbronn war vor ein paar Jahren. Hat man dann ein komplett neues, cooles Wohnviertel aus dem Boden gestampft und quasi auf dem Buga-Gelände und tut tatsächlich sehr, sehr viel dafür, dass es besser wird.
Ist das auch so wie in Polen, dass dann vor allem so ganz, ganz, ganz schlimme Brutalismus beziehungsweise funktional gebaute Häuser von der Fassade her überbaut werden, dass sie wieder klassizistischer aussehen?
Ja, teilweise auch und überhaupt neu aufgebaut. Also ich meine, ich kann jedem Zuhörer, wenn er ein Bild von Heilbronn haben möchte, einfach nur mal empfehlen, Wollhaus zu googeln. Das ist, da sieht man dann sinnbildlich, was da so mitten in Heilbronn für ein Betonklotz steht. Aber das ist tatsächlich, so wie du sagst, da versucht man jetzt, ist jetzt auch eine Architekturausschreibung angenommen worden tatsächlich. Man hat dann Wettbewerb hat einer gewonnen, es wird jetzt auch umgesetzt. Ich glaube, nächstes Jahr oder so wollen sie mit dem Bauen anfangen. Da bauen sie quasi auf der Bausubstanz, weil man gesagt hat, naja, Brutalismus, ne, Stahlbeton, das hat eine gute Bausubstanz. Ist eigentlich noch ganz gut, das Dach. Und dann baut man darauf tatsächlich ein richtig cooles neues Gebäude quasi drauf. Also erhöht das nochmal ein paar Stockwerke, schöne Holz- und Glasfassade, viel Grün. Wird tatsächlich so ein bisschen aufgehübscht.
Ja, sehr schön.
Aber auch das mit dem, dass es so ein bisschen klassizistischer aussieht, hat man an ein paar Straßen auch gehabt.
Was macht ein gutes Verbindungsleben aus? Es sind die Details, die Farben, die Geschichte erzählen. Die Zipfel, die man weiterreicht. Die Mütze, die sitzt und bleibt. Aber solche Dinge kommen nicht von irgendwo. Sie entstehen dort, wo Handwerk auf Qualität trifft. Unser heutiger Sponsor Couleur Fetisch ist mehr als ein Händler. Er ist ein Partner für alle, die wissen, was Tradition wert ist und wie man sie weiterentwickelt. Schnell in der Herstellung, direkt in der Kommunikation, persönlich in der Umsetzung. Per WhatsApp mit Fotofreigabe, bis du sagst, genau so habe ich mir das vorgestellt. Denn am Ende zählt nicht nur, dass du einen Couleur-Gegenstand in der Hand hältst, sondern dass es deine Idee war und sie perfekt umgesetzt wurde. Couleur-Fetisch für alle, die mehr erwarten als nur Ware. Für alle, die Qualität zeigen wollen, im Detail. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Talk.
Und als Studentenstadt, wie lange gibt es da schon die Hochschule?
Die Hochschule gibt es jetzt seit 1961. Da wurde die Ingenieursschule damals gegründet. Ist tatsächlich dann später ja dann zur Hochschule Heilbronn geworden. Und mittlerweile sind wir eine der größten Hochschulen tatsächlich in Baden-Württemberg für angewandte Wissenschaften.
Hört sich so ein bisschen an wie Düsseldorf. Ist ja auch gleicher Weg gewesen. Also wir haben ja, also mein Bund ist auch an der staatlichen Ingenieurschule in Düsseldorf gegründet worden. Die ist dann später zur Hochschule Düsseldorf, beziehungsweise als Fachhochschule und dann Hochschule Düsseldorf umgestrukturiert worden. Und die Uni ist dann 65 eröffnet worden. Also auch sehr jung, aber riesengroße Studentenschaft in Düsseldorf. Hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt. Wir hatten ja auch irgendwie so, glaube ich, 50.000 oder 60.000 Studenten alleine.
Da sind wir noch ein bisschen weit davon weg tatsächlich bei uns. Also bei uns sind jetzt, glaube ich, gerade um die 9.000 eingeschriebene Studenten. Lass mich lügen, so 8.000, 9.000 ungefähr. Also stetig wachsend, also man erwartet immer mehr und mehr. Aber tatsächlich ist es bei uns so, dass der, ich sag mal, bei uns hat jetzt die keine wirkliche Universität ja erstmal dann aufgehört. Wir sind auch Fachhochschule geworden und dann war lange Zeit ja nichts. Und jetzt vor einigen Jahren hat dann ja gerade die Schwarz-Stiftung in Heilbronn angefangen, ja großflächig zu investieren in Bildung, in das Ganze. Und seither haben wir dann auch zum Beispiel die TU München mit dem Ableger in Heilbronn, wir haben die DHBW mit dem Center for Advanced Studies, also mit dem, ich sag mal, mit dem Masterprogramm der DHBW, das in Heilbronn stattfindet. Wir haben die ETH Zürich, die ja jetzt auch zusätzlich noch Kapazitäten, also ich glaube irgendwie 15 bis 20 Professuren aufbauen möchte in Heilbronn.
Krass, das sind aber ganz schön renommierte Institute, die sich dann bei euch ansammeln. Ja.
Absolut. Ich meine, das ist ja das Ziel langfristig, Heilbronn sozusagen zum Silicon Valley für AI und Co. vor allem zu machen. Deswegen auch der EPI, wo jetzt der Spatenstich war, vergangenes Jahr war das, glaube ich. Riesengroß, kreisrund, 23 Hektar, was man da, also quasi ein kleiner Stadtteil, der da außerhalb von Heilbronn entstehen soll. Wo dann vor allem gerade TU München, dann Fraunhofer-Institut und Co., also wo dann Forschung im Bereich künstliche Intelligenz vor allem gefördert werden soll, an der Wirtschaft nah dran, sozusagen.
Aber es ist ja eigentlich auch für einige Bünde, wäre das ja auch eine große Chance, wenn sie die Zelte in ihrer, sagen wir mal, konkurrenzüberladenen Stadt abbrechen würden und nach Heilbronn jetzt ziehen würden. Weil ich meine, wenn jetzt, sagen wir mal, diese ganzen Institute dort sich ansiedeln, die also Stühle stiften etc. pp., dann wäre das ja als Verbindung ja eine riesengroße Chance. Ich meine, das wird ja auch für euch wahrscheinlich eine krasse Chance sein, weil ihr ja auch sehr fähige Leute dann auch abfangen könnt, die dann bei euch aktiv werden.
Das sollte man meinen. Aber tatsächlich, und da müssen wir uns ein bisschen Heilbronn ein bisschen verstehen oder überhaupt die Dynamik so ein bisschen verstehen. Da gibt's, es ist nicht so einfach. Also klar, ich habe mir das auch immer gedacht, die logische Schlussfolgerung, die müsste doch jetzt sein, wir sind eine wachsende Studentenstadt, es werden wirklich pro Jahr tausende mehr Studenten und Einschreibungen erwartet, ja, über alle Standorte der Hochschule innerhalb von Heilbronn selber, ja, über allen wie auch immer der Plural ist.
Campus,
U-Deklination, so. Über eine Campus verteilt. Sollte man meinen, dass jemand für uns eigentlich ja übrig bleiben sollte. Aber der Punkt ist, wir haben dadurch, dass wir nur so eine junge Studentenstadt sind, auch in der Studierendenschaft ein bisschen andere Dynamik. Du hast halt keine etablierte Studentenkultur in Heilbronn. Also wirklich bis vor ein paar Jahren, da hießen wir auch nicht Universitätsstadt. Also ich glaube, wenn irgendjemand gesagt hätte, in Heilbronn, da gibt es eine Hochschule, also das war es halt auch, ne? Eine wirkliche Studentenschaft, die gibt es da ja nicht. Das ist alles erst durch den Bildungscampus und so nach und nach gekommen. Also man merkt so ein bisschen, ich sag mal, das ist so die verrückte Dynamik, die Infrastruktur oder die Bildungsinfrastruktur, die Hochschulen, das wächst unfassbar schnell. Aber die, ich sag mal, soziokulturelle Infrastruktur für also Studentenleben und Co. kommt da gar nicht hinterher.
Okay.
Tut sich sehr, sehr schwer, damit tatsächlich hinterherzukommen. Also wenn ich mir so anhöre, und das ist auch, merke ich ja nicht nur bei den Veranstaltungen, die wir haben, wo wir verschiedenste Studierende ja auch immer da haben. Und dann kommt man ins Gespräch, reden wir so ein bisschen drüber. Na, es ist halt, ja, Heilbronn ist halt tot. Also da gibt es keinen, das kommt jetzt nach und nach, fängt jetzt langsam ein bisschen an, aber das Studentenleben ist noch nicht so richtig angekommen in Heilbronn. Das merkst du dann halt auch, und das ja, äußert sich dann allen voran darin, dass du gerade zum Beispiel in der DHBW extrem viele Pendler hast. Also du hast sehr, sehr viele Studenten, die pendeln, die fahren am Wochenende wieder in die Heimat, weil in der Stadt halt nichts los ist entsprechend. Und die kommen dann halt entsprechend aber halt auch nicht zu uns in den Keller. Weil da tun wir uns halt schwer, dann entsprechend die auch dort zu behalten. Ich sehe es ja im Handballverein, bin ja doch auch im Heilbronn im Handballverein und da haben wir auch immer wieder mal so Dualstudenten da, die dann im Praxissemester mal dann Handball spielen bei uns. Aber selbst bei denen, das Wochenends ist man dann daheim. Und genauso hast du auf der anderen Seite in Heilbronn auch, ich sag mal, ich nenne sie immer gern die Heimscheißer, so ganz klassisch. Du kommst meistens dann selber aus Heilbronn, wenn du in Heilbronn schon studierst. Du hast deinen, wohnst bei Mutter und Papa daheim so und hast deinen etablierten Freundeskreis, ja. Und da dann rauszukommen, ne, und was Neues zu erleben, das ist dann halt immer ein bisschen, ist was anderes. Es funktioniert da nicht so gut tatsächlich. Bleibt lieber daheim bei dem, was man kennt. Und das finde ich verrückt, weil eigentlich, wenn ich, habe ich mir immer vorgestellt, gut, jetzt gehe ich studieren, dann gehe ich halt mal in eine andere Stadt, so. Und lerne neue Leute kennen, lebe mein Leben und so weiter. Aber das hast du in Heilbronn nicht.
Aber ich meine, die Chancen stehen ja gut, dass sich das in den nächsten Jahren vielleicht wandelt. Dass das so ein bisschen, was mal Clausthal für das, also für die Bergwerkswissenschaften halt, die Montanwissenschaften mal war, dass das Heilbronn jetzt halt sowas für die Technik halt wird, dass wir halt auch diesen Abstand, den wir technisch in Deutschland haben, mal zu Amerika oder vielleicht auch zu China halt aufholen. Und ich meine, wenn man sich die Ecken angucken, kann Heilbronn ja auch damit rechnen, vor allem wenn es, sagen wir mal, so ein Technik-Hotspot wird, wo sich dann nicht nur die Akademie ansiedelt, sondern halt auch Startups etc. pp., werden die Mieten wahrscheinlich auch durch die Decken gehen und auch die Grundstückspreise werden ja dann auch steigen und das Ganze halt sehr teuer werden. Und das ist ja gerade dann für den Bund dann auch, glaube ich, ein guter Punkt, wenn man da noch günstig eine Immobilie halt kauft und dann halt da die Aktivitas dann halt aufbaut und den Bund letztendlich.
Ja, das ist tatsächlich auch ein guter Punkt. Also wir selber haben ja leider kein Wohnheim in dem Sinne. Wir haben eine aktiven WG. Aber ja, tatsächlich, man merkt, die Immobilienpreise, die sind extrem in die Höhe geschossen in Heilbronn in den letzten Jahren. Und das wird auch noch viel weiter steigen. Deine Prognose ist da auch für da, weil es wird sich einiges ansiedeln. Also ich meine, gehört zu haben, das nicht drauf festnageln, aber ich meine, Google wollte auch nach Heilbronn entsprechend dann auch mit beim IPI sich mit einklinken. Also es ist unfassbar viel an Know-how, was nach Heilbronn zuwandert und zuwandern wird. Viel aus dem wirklich hochtechnologisierten Bereich an Firmen, auch an Fachkräften. Wie gesagt, es werden ja zig Professuren ja aufgebaut. Die Preise werden da schon steigen für Immobilien. Und da ist dann tatsächlich vielleicht nicht schlecht, wenn man da Räumlichkeiten anbieten kann als Bund, aber die musst du halt dann entsprechend haben. Also wir selber haben eine Konstante von der Stadt gepachtet, so ein schöner alter Deutsch-Ordenskeller. Und das ist sozusagen unser Treff.
Das macht ja auch einiges her. Hört sich ja so ein bisschen an wie die Mittelalterburg von der Turnerschaft Schaumburgia in Marburg.
Es ist richtig schön mittelalterlich, also wirklich, da hat der Deutsche Ritterorden früher Wein gekeltert drin tatsächlich, das heißt auch alte Kelter, der ganze Komplex drumherum. Richtig schönes Natursteingewölbe, da haben wir so ein bisschen selber viel Renovierungsarbeit geleistet, viel selbst auch reingesteckt, rein investiert. War dann ja zwischenzeitlich im Krieg, war es ja mal ein Bunker, das ganze Ding. Mhm. Und entsprechend sind auch große Wände dann halt nochmal reingezogen worden während dem Krieg. Und wir haben dann in den 70er Jahren den Keller dann quasi übernommen, von der Stadt gepachtet, wurde halt Kriegsschutt drin gelagert, haben wir alles rausgeschafft und daraus unser Zuhause gemacht, sozusagen.
Dürft ihr auch eine Ahnengalerie an die Wand hängen oder ist da so starker Denkmalschutz?
Also tatsächlich kommt halt drauf an, man sollte halt, also du machst ja nichts kaputt, je nachdem, wie du halt Sachen befestigst. Also das ist da schon auch möglich. Also es war ja auch viel damals mit der Stadt auch dahingehend vereinbart worden, wir kümmern uns um den Keller, wir machen da was Cooles draus und da haben wir mittlerweile schön Gastroküche drin, Tresen, Weinstube und ja, wir haben sowas wie eine Ahnengalerie, gut, bei uns ist es halt so aus der Tradition aus Wismar noch heraus, wir haben so Schilder, Holzschilder mit den Bierspitzen drauf quasi jeweils, also in unseren Farben bemalt, gold-weiß-grün und dann der Bierspitz drauf geschrieben und das hängt dann einmal reihum im Kneipsaal.
Das ist auch schön. Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloudzugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche. Dann lass mal ein bisschen über deinen Bund sprechen. Du bist ja bei der Landsmannschaft Rhenosilesia Wismar zu Heilbronn. Frage 1 ist direkt erstmal, ihr seid ja eine Landsmannschaft, aber ihr seid ja nicht im CC. Wie ist das gekommen?
Oh, long story. Also wir haben ja ganz am Anfang nicht als Landsmannschaft angefangen. Also wir waren, gehen wir mal noch vor die Wismarer Zeit, da gehen wir rund um, ich meine 1905, da waren wir in Strelitz, Strelitz-Alt, gegründet als KTV Constantia. Also wir waren katholisch. Und katholisch-technische Verbindung. Da hat man dann irgendwann das Religiöse, ich sag mal, abgelegt und später dann auch den Namen umgeändert ist und zur irgendwann nach langem Prozess zur Landsmannschaft Rhenosilesia übergegangen. Mhm. Und war im BDIC.
Ja.
Auch mit engagiert. Und in Wismar, also in Strelitz war es dann im Prinzip so, es gab ja die Währungsinflation 1923 rum und gab auch einen großen Krach dann quasi von der Studierendenschaft mit dem Direktorium des Polytechnikums in Strelitz und dann sind circa 400 Studenten dann gemeinsam nach Wismar übergesiedelt, da waren dann auch die Studiengebühren günstiger und darunter halt eben auch vier Burschen, ein Fuchs von der Landsmannschaft Rhenosilesia Strelitz. Und haben dort dann die Landsmannschaft Rhenosilesia Wismar gegründet, als Schwesterbund sozusagen. Im Wintersemester 22, 23 war das. Und haben dort dann quasi die Verbindung sozusagen parallel aufgebaut.
Ja, ist ja interessant, weil ja auch gerade der Name untypisch für eine Landsmannschaft ist. Meistens ist es ja auch dann das Herkunftsgebiet, was dann latinisiert wird.
Tatsächlich war, es war ja auch am Anfang Silesia, also waren ja auch ATV Silesia zwischendurch, aber der Punkt ist, wir haben dann auf Rhenosilesia umgeändert, gerade wegen der, ich sag mal, um mehr Mitglieder zu bekommen, hat man gesagt, naja, wir möchten alle, ich sag mal, Studenten vom damaligen Reichsgebiet einschließen, vom Rhein bis nach Schlesien. Mhm. Und deswegen dann Rhenosilesia.
Ja, interessant, weil man könnte ja auch erstmal denken, das wäre ein Fusionsbund, ne, mit dem Doppelnamen.
Ja, tatsächlich, aber wir sind einfach nur aus einem anderen Bund heraus entstanden und dann halt eben in Wismar aufgegangen. Da sind wir dann aber leider suspendiert worden dann in den 30er Jahren.
Okay, und Wismar war dann auch, beziehungsweise den Punkt, wo mir Wismar in Mecklenburg-Vorpommern verlassen hat, lag auch am Ende des Zweiten Weltkriegs und der DDR oder ist das schon vorher passiert, dass man nach Heilbronn gegangen ist?
Nee, tatsächlich, also Heilbronn war ja damals, wie gesagt, in Heilbronn war damals studentenmäßig ja noch nichts, ne? Also man hatte, die Ingenieurschule wurde ja erst in den 60er Jahren ja gegründet. Der Grund, warum er dann ja halt dort weggegangen ist, ja, man hat halt das, ich sag mal, fluchtartig verlassen müssen. So wie ich auch die Geschichten gehört habe von alten Herren, die es wiederum von den Wismarern, die nach Heilbronn gekommen sind, gehört hat, das hat man wirklich fluchtartig das Haus verlassen und das Couleur, was man tragen konnte, halt irgendwie mitgenommen. Ne? Das ist dann quasi aus dem Fenster gesprungen und hat das mitgenommen, was man noch tragen kann, versucht auch einiges noch zu verstecken, als dann die Gestapo geklopft hat. Ist man vorher noch gewarnt worden vom anderen Bund und dann, ja. Dann hat man sich halt im Krieg ein Stück weit verloren und es war tatsächlich auch eine relativ lange Odyssee, bis wir dann nach Heilbronn gekommen sind. Also man hat dann mehrere Reaktivierungsversuche gehabt, in Nürnberg unter anderem hat man es versucht, in den 50ern, hat nicht funktioniert, ist dann weitergegangen und hat dann tatsächlich sich dann in Heilbronn wieder gefunden, 1966 am 2. April und hat dann dort die Landsmannschaft Rhenosilesia, oder damals noch ABV Rhenosilesia Wismar zu Heilbronn gegründet, reaktiviert sozusagen.
Und wie bist du zur Rheno gekommen?
Das ist eine komplett verrückte Geschichte. Ich habe deswegen, Gott danke dem wirklich Gott segne den Hersteller, Gott segne den Programmierer der Colorbubble-App dafür. Nur deswegen bin ich tatsächlich, unter anderem deswegen, so bin ich zur Reno gekommen. Ich habe, mein Erstbund ist ja die Rupertia Heidelberg. Mhm. Und dann war es so, ich bin dann, habe dann meinen lieben Leibburschen eines Tages in Stuttgart abgeholt, weil er einen Arzttermin dort hatte. Und der wohnt, kommt auch aus Heilbronn, aus der Gegend. Da sind wir dann hingegangen und habe gesagt, hat dann auf der Couleurbummel-App ein bisschen rumgespielt und dann gesehen, warte mal, da gibt's einen Bund in Heilbronn. Und dann sind wir hingefahren, haben dann einfach mal am Wohnheim, also an der aktiven WG, einfach mal geklopft. Keller hat niemand aufgemacht, weil Konstante war zu, war Dienstag und mittwochs ist immer der Stammtisch da. Und war halt niemand da, sind wir zur aktiven WG weiter und dann hat mein lieber heutiger Fuchsmajor dann die Tür geöffnet und uns herzlich mit ein paar Bier begrüßt. Und das so bin ich dann halt dort gelandet tatsächlich. Dann regelmäßig auch immer wieder gekommen, weil ich halt ja in Heilbronn auch gewohnt habe und habe die Menschen dort lieben gelernt.
Ja, sehr schön. Und du bist mit Erstband, hast du jetzt gerade gesagt, bist ja Rupertin in Heidelberg. Das ist ja ein schwarzer Bund, ne?
Ja.
Was haben die denn gesagt, dass du ein Band aufgenommen hast?
Naja, also der Punkt ist, ich bin bei der Rupertia Konkneiphand.
Aha.
Und da ich nicht in Heidelberg wohne oder nicht gewohnt habe und halt auch nicht, ich sag mal, auch nicht dort studiert habe und Co., war es ja sowieso erstmal gewissermaßen eine Art Ausnahme. Dass ich Konkneiphand werden konnte und dann halt hat man mir das vom Konvent her auch ermöglicht, dann in Heilbronn aktiv zu werden, weil ich dort halt dann auch gewohnt habe. Und ich sag mal, selber auch das richtige aktive Leben halt dann mit Ämtern, Chargenämtern und Co. halt mal erleben wollte. Und das hat man mir dann dahingehend ermöglicht. Vor allem, weil die Reno Silesia wirklich auch, wir sind sehr, sehr wirklich super, super nette Menschen. Von dem her, da hat man dann kein Problem drin gesehen und dann ging das auch klar. Dann durfte ich meine Fuchsenzeit dort beginnen.
Und wie war das dann? Vor allem, wenn man Konkneiphand in Heidelberg war und dann in Heilbronn seinen nächsten Schritt gegangen?
Das war unfassbar schön. Also vor allem dann halt auch nochmal so richtig eine Fuchsenzeit durchzumachen. Klar, war dann zu dem Zeitpunkt einziger Fuchs, aber war trotzdem herrlich, hat viel Spaß gemacht. Das ist halt vor allem, und das ist ja das, was ich am Kooperationswesen so liebe, diese neuen Menschen, die man kennenlernt, diese Verbindungen, die man dann halt auch irgendwo schafft, auch interkorporativ. Und das, finde ich, hat was. Das war das, was mich vor allem angezogen hat dann im Endeffekt. Und gerade auch zwischen Heidelberg und Heilbronnen eben auch wieder ein bisschen so die Verbindung zu schaffen. Zwischen beiden. Also zum Beispiel, ja, war auch richtig schöne Sache. Wir haben spontan Personalmangel gehabt beim Bierpunktturnier von uns. Mhm. Da habe ich meine Bundesbrüder in Heidelberg angerufen und habe gesagt so, Leute, mir sind ein paar Leute abgesprungen, könnt ihr aushelfen. Zack, waren vier Aktive da. Und haben mit ausgeholfen.
Ja, interessant. Und solche Sachen. Und wie bist du Konkneiphand geworden in Heidelberg?
Weil, also mein Leibbursch ist einer meiner besten Freunde und mit dem bin ich zusammen zur Schule gegangen. Und dann war ich da mal an einem Tag, lange, lange her, war ich mal in Mannheim auf dem Date und hab dann abends eine Übernachtungsmöglichkeit gebraucht und dann hat er gesagt, so komm nach Heidelberg, ist ja nicht weit. Und am Tag danach war Stiftungsfest, Begrüßungsabend. Und hat er gesagt, so komm, willst du nicht bleiben, Ball und so und mal ein bisschen dir das anschauen. Und ich gesagt, okay, komm, mach ich. Hab ihn dann nach Heilbronn gefahren, hab meinen Anzug eingepackt, alles mögliche und bin dann wieder nach Heidelberg hoch. Und hab das einfach mich sofort in, ich sag mal, das Kooperationswesen verliebt. In das Ganze und bin dann tatsächlich nach längerer Zeit dann auch Konkneiphand geworden. Habe ich ein bisschen mich eingebracht, immer wieder da gewesen bei Veranstaltungen und Co. mitgeholfen und dann wurde ich Konkneiphand.
Ja, spannend. Und dann ist es nach Heilbronn gegangen und jetzt bist du, wie du gesagt hast, in einer Stadt mit Fluch und Segen zugleich als einziger Bund.
Ja, absolut, absolut. Und im vierten Semester Senior am Stück. Yes. Ich habe meinen Spaß.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogramm, Couleurkarten, Imagefilm und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Wie macht ihr das denn so mit der Nachwuchsgewinnung ohne Verbindungskultur in der jungen Studentenstadt, die sehr schnell wächst?
Tatsächlich ist es so, wir keilen sehr viel über Veranstaltungen und einfach natürlich übers Persönliche. Also in den letzten Jahren war es so, man hat teilweise über das Wohnheim, das man hat, halt gekeilt und allen voran halt auch, ja, man lernt einen Kommilitonen kennen oder begrüßt jemanden von der Erstis, lernt da die Leute kennen und sagt dann, hey, komm mal mit in so einen, da gibt's so einen Keller in Sontheim, komm mal mit. Und dann gerade über das Persönliche, über die Freundschaft, die so entsteht. Also meisten tatsächlich alte Herren, wenn ich die auch gefragt habe, so wie seid ihr hergekommen, dann waren die meistens schon vorher befreundet, ja, im Studium und haben dann quasi gemeinsam sich gegenseitig reingezogen in das Ganze.
Und wie groß ist die Aktivitas?
Aktuell sind wir zwei IABs plus drei aktive Burschen, ja, fünf Mann. Das ist tatsächlich relativ klein. Also ich bin jetzt deswegen auch, wie gesagt, viertes Semester am Stück Senior. Und da gucken wir gerade und kämpfen, damit das natürlich auch erhalten bleibt, das Ganze. Hm. Ist dann halt auch nicht einfach.
Ja. Welche Strategien wollt ihr dann in Zukunft fahren?
Also allen voran, das ist so meine persönliche Version. Ja, also ich kann nicht für den Bund sprechen, aber meine persönliche Vision ist, und deswegen sehe ich die Situation, die wir haben, auch als Chance in Heilbronn. Wir haben die Möglichkeit, uns, ohne dass Vorurteile da sind, und die sind wirklich, also die meisten Studis in Heilbronn, die wissen gar nicht, was Verbindungen sind, weil es gibt keine Studentenkultur bei uns. Mhm. Du hast die Möglichkeit, ohne Vorurteile was aufzubauen. Ich sag mal, vor allem durch ein Netzwerk vor allem ein Angebot zu bieten in einer toten Studentenstadt, das Studentenleben selber mitzugestalten, zu befeuern. Das haben wir jetzt die Möglichkeit dazu. Wir haben auch schon Anfragen gekriegt, immer wieder mal so von anderen Stellen und auch zum Beispiel der Aster. Wir sind super gut mit dem Aster in Heilbronn. Mhm. Und mit denen machen wir auch immer wieder zusammen Sachen. Also das ist also Dinge. Und das war auch früher zum Beispiel auch, haben wir teilweise den Aster selber gestellt in Heilbronn. Mhm. Also das sind so einmalige Möglichkeiten, die du als Verbindung, glaube ich, sonst nicht wirklich hast. Und das zu nutzen, da ein bisschen auch mit anderen und mit den anderen Hochschulvereinen gemeinsam, weil da ist man einfach dann stärker, dann was zu schaffen und ich sag mal, die Reno Silesia als festen Bestandteil in der Studentenschaft zu etablieren. Von Anfang an. Und das muss jetzt beginnen. Mhm. Gerade dann, wenn man in dieser frühen Wachstumsphase ist, oder doch schon ein bisschen fortgeschritten in der Wachstumsphase der Studentenstadt, aber wächst immer weiter. Da müssten wir uns jetzt schon festbeißen und etablieren an der Hochschule. Aber da arbeiten wir gerade dran.
Ja, ist ja eine riesengroße Chance. Also es hört sich ja auch so an, dass es dann auch dementsprechend wenig bis kaum Kooperationsgegner gibt, dass man halt wahrscheinlich sehr frei in der Stadt mit Band rumlaufen kann, ohne dass was passiert. Das Einzige ist halt, man ist halt nur alleine. Ne? Also für mich hört sich das so ein bisschen halt wie Clausthalland an. Ne? Also nur halt mit einer Verbindung und nicht mit mehreren. Und ja, da kann man, glaube ich, wirklich was aufbauen. Also die GV Rhenania Geisenheim gibt es ja auch nicht weit von euch entfernt und die macht das ja auch ziemlich super. Ne? Also die ist ja auch eine Verbindung in einer einzigartigen Form, die ja auch super blüht, gedeiht und gut funktioniert mit einer starken Altherrenschaft. Das wäre ja wahrscheinlich auch für euch ein Vorbild, oder?
Absolut. Wir haben doch, glaube ich, auch mal Kontakte hingehabt, wenn ich mich recht erinnere. Müsste ich mal meinen Leibbusch fragen, weil der hat mal von denen erzählt. Aber ja, sowas könnte natürlich auch ein Vorbild von uns sein. Ich wüsste jetzt noch nicht, inwiefern, also Geisenheim sagt mir jetzt tatsächlich selber nichts als Studentenstadt auch.
Ja, es ist ja gerade der Punkt. Ich glaube, das ist auch die einzige Verbindung bei denen vor Ort. Und die haben das Beste draus gemacht und die sind riesengroß. Und wenn man immer so die Geschichten anhört, dann hört sich das immer an wie so das gesunde Verbindungswesen in Amerika an so einem kleinen College, wo irgendwie auch das Fraternity- und Sorority-Wesen blüht und gedeiht und gut funktioniert.
Ja, wir wollen da ein bisschen, ich sag mal, sowas kann natürlich als Vorbild dienen, aber wir wollen so ein bisschen jetzt tatsächlich dahingehend unseren eigenen Weg da finden und schauen, wie wir, ja, ich sag mal, wirklich uns etablieren in der Stadt. Ja, uns auch ein Stück weit dann auch selber finden dahingehend. Wer sind wir als Rhinow Silesia? Und wir sind nicht der klassische Bund, wir sind nicht dies, wir sind nicht das, wir sind wir und wir sind fester Bestandteil der Studierendenschaft. Das ist das, was wir erreichen wollen.
Mir sans mir.
Mir san mir. Ja. Ey, ist so. Ich meine, ich finde es ja, das ist cool und das war das ja, was mich zu Rhinow irgendwo gebracht hat, ein Stück weit. Also wir sind halt vor allem, muss man einfach sagen, unfassbar bodenständige Menschen bei uns. Also wirklich, wirklich coole Freundschaften. Also unser Motto ist ja auch unser Wahlspruch in Amicitia Firmitas, ja, also in Freundschaft fest, in ewiger Freundschaft. Mhm. Und das leben wir dann auch bei uns. Und das so ein bisschen nach außen zu tragen, das ist so das Ziel. Den Leuten ein Stück weit zeigen, guck mal, da gibt es etwas, wo man auch ja, zusammenfindet, immer wieder, wo man auch, egal wo du bist auf der Welt, dann wieder herkommen kann. Ja, dieses zweite Zuhause findet. In der Konstanten, in dem Fall bei uns, oder halt bei anderen Bünden auf dem Haus, ja. Die Art, an dem man immer wieder zurückkommen kann.
Ja, das ist schön. Ihr könnt ja vor allem dann, wie Peter Thiel das sagt, ein Monopol halt aufbauen und dementsprechend dann alle abgrasen. Aber wie betrachtest du das denn, jemand, der halt Heidelberger Verbindungserfahrungen hat mit den Bundesbrüdern, die nur Heilbronn kennen? Wie ist das denn so mit der Wettbewerbsfähigkeit anderen Verbindungen gegenüber, sodass, wenn man halt bummeln geht, dass das klappt und man nicht ganz schnell wieder vom Haus gebeten wird, weil die Jungs halt die Geflogenheiten nicht kennen?
Die kennt man tatsächlich schon. Also das wird ja, ist ja nicht so, dass wir uns komplett isolieren und nur in unserem Keller sitzen. Keine Ahnung, alle komplett ausgebleicht sind. So, einmal im Jahr aus unserem Loch treten. Nein, also wir sind immer sehr, sehr viel unterwegs. Also tatsächlich, die ganzen unfassbar viele bei uns haben ja auch ein Zweitband noch irgendwo anders. Ja, oder selber haben woanders auch Kontakt schon zum Kooperationswesen gehabt und wir kriegen, das gibt man ja dann auch irgendwo weiter, ne? Also die Gepflogenheiten und das Ganze und man ist dann auch immer wieder unterwegs. Wir haben Freundschaftsbünde beispielsweise in Koblenz und Iserlohn, mit denen wir gute Freundschaft pflegen, wo man auch die studentischen Traditionen dann halt auch weiterführt und wartet. Wir gehen voll oft bummeln. Also zum Beispiel mein Fuchs war ja auch nicht, immer wieder mal Tübingen, da sieht man es öfters mal. Bisschen rumlungern. Mhm. Bisschen Leute abschlucken, ja.
Habt ihr denn einen Verband oder so? Noch?
Nee, kein Dachverband. Und kein Verband mehr, nee. Wir waren, wie gesagt, wir waren im BDIC, sind aber dann ausgetreten irgendwann. Und genau.
Gibt es da auch die Bestrebung, da wieder reinzugehen?
Nein, aktuell nicht. Also wir sehen halt aktuell nicht den Sinn hinter, also für uns tatsächlich derzeit nicht in einem Dachverband da jetzt beizutreten derzeit, weil es schon auch mit, ich sag mal, finanziellen Aufwänden dahingehend verbunden ist und wir halt jetzt, muss man sagen, keine so gute Erfahrung gemacht haben damit.
Mhm. Ja gut, es hat Vor- und Nachteile. Ne? Der Vorteil ist natürlich die Einbindung in so eine Jahresstruktur, die so ein Verband halt bietet, die Verbandstreffen, ja, die da sind. Und ich frage gerade auch aus Interesse, weil ich habe beim BDIC durfte ich dieses Jahr die Festrede halten. An dem Abend sind drei Bünde, glaube ich, wieder eingetreten oder wollen in den BDIC wieder eintreten. Also da ist auch wieder Wachstum, was man sieht. Und Neuaufbruch, der da auch hintersteckt. Also ich bin kein offizieller Vertreter des Bundes, des Verbandes, sondern das, was ich als Erfahrungsbericht durch die Beobachtung wiedergeben kann.
Genau. Komm in die WhatsApp-Gruppe, komm in den BDIC.
100.000.
Ganz genau.
Wie sieht das denn so mit Fluktuation und Kontinuität bei euch aus?
Wie meinst du genau das tatsächlich, Fluktuation?
ja, so ein, also einen dauerhaften Bund halt aufbauen. Also, weil die Studenten, die wechseln ja immer noch den Hochschulort, auch während des Bachelors unter anderem. Oder vor allem, sagen wir mal, mit dem Wechsel von Bachelor auf Master, dass man sich nochmal eine neue Stadt sucht.
Tatsächlich, bei uns, die Fluktuation ist ehrlich nicht so groß tatsächlich. Also ich merke, wenn man in Heilbronn studiert, da wechseln, also die meisten wechseln tatsächlich nicht die Stadt, gerade wenn ich da von den Leuten rede, die selber aus Heilbronn kommen, und dann, ne, dann nutzt man das halt natürlich aus, daheim günstig wohnen zu können zum Beispiel. Also die Fluktuation ist eher dann beim dualen Studium tatsächlich höher. Also tatsächlich eher, wenn du, ich sag mal, wenn du von weit her kommst, weil dein dualer Partner irgendwo am Hintern der Welt ist, und du dann nach Heilbronn für deine, ich sag mal, Theoriephasen dann kommst, für dein Theoriesemester, da ist die Fluktuation dann eher größer natürlich. Aber in Heilbronn, da zieht natürlich auch, muss man sagen, die Schwarzgruppe entsprechend viel. Die hält, also schaut ja schon, dass dann gerade was an der Hochschule auch rauskommt, hinterher dann auch bleibt. Man hat ja auch nicht umsonst an der DHBW die Studiengänge Food Management und so weiter. Und gerade auch im Bereich IT, wo ja Schwarz-IT beispielsweise oder Schwarz-Digits, wie es heißt, Stackit und Co., da ja groß aufgebaut wird. Ne? Also wird ja schon hinterher geschaut, dass dann auch die Leute bleiben entsprechend. Das hat ja auch schon auch logischerweise einen Sinn, warum man dann auch so viel Geld investiert, ne, mit der Stiftung.
Ja klar, so du brauchst ja Fachleute, ne?
Und, ja, absolut.
Ich meine, das ist auch etwas, was man in Deutschland stark beobachtet, gerade die Ingenieurs- oder naturwissenschaftliche Affinität geht stark zurück. Die IT-Geschichten sind nicht so stark in Deutschland. Also ne, es wird halt eher BWL oder Jura gerne halt studiert und das wird geflutet. Aber wir brauchen ja gerade, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ja auch gerade KI, wir brauchen IT. Und es ist ja gut, wenn dann da auch von privater Initiative der Vorstoß gemacht wird. Das freut mich natürlich auch so als Liberalen, dass die Wirtschaft dann auch wieder regelt und der Markt und nicht nur reine staatliche Planung.
Ja, natürlich, natürlich. Also es ist, wie gesagt, es ist ein Stück weit, ich sage immer, es ist ein Stück weit Fluch und Segen. Klar, man macht sich natürlich dann aber auch im Endeffekt abhängig, ja, das muss man sagen, ja, als Kommune, als Stadt ist so. Aber dass da was Tolles entsteht tatsächlich, die Stadt Leben bekommt und so wachsen kann, dann dadurch ist natürlich absoluter Vorteil. Das ist auch großartig und ich finde das auch für den Standort Deutschland als Industriestandort unfassbar wertvoll. Also wenn wir es schaffen, in Europa das Zentrum für KI-Technologie zu werden, also hätte mir das jemand erzählt vor ein paar Jahren, dass Heilbronn das mal wird, ich hätte den nie geglaubt. Ich hätte in die Kanne geschickt. Ich hätte gesagt, so nein, niemals. So.
Stärk dich. Also,
stärk dich. So. Nee, aber das ist wirklich, das ist... ich hätte das vorher auch nie geglaubt und ich finde das eine schöne Sache, dass das gerade so entsteht in Heilbronn. Dass da gerade was wächst und damit dabei zu sein und ist schon cool, das zu erleben, das erleben zu dürfen gerade. Es ist eine echt spannende Aufbruchsstimmung, die da so ein bisschen herrscht in der Stadt. Wir schaffen da was ganz Großes, wir werden der Hotspot für KI-Anwendungen und Co. Und ich meine, guck dir mal Schwarz-IT an, die bauen ja jetzt schon im Cloud-Bereich so unfassbar viel an Kapazitäten auf. Es steht ja jetzt, ich glaube in Brandenburg bauen sie jetzt so ein riesengroßes Rechenzentrum hin, ja, ne? Unfassbar groß. Also da entsteht gerade wirklich, wirklich viel bei uns in der Region. Und ich glaube, dass auch dann die Wirtschaft drumherum extrem profitiert. Also man sieht ja auch, wir haben ja den Bosch zum Beispiel da, ne, gerade Thema autonomes Fahren extrem groß. Also Heilbronn ist da wirklich mittlerweile so eine richtige Wissensstadt, heißt es ja auch, ne? Das Konzept dahinter wird zur Wissensstadt. Also ein unfassbar großes, ja, hochtechnologisiertes Know-how, was sich da sammelt. In Heilbronn.
Ja, sehr, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Gute, große Chance.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Wie ist es denn zu dem Bierspitz LaSalle gekommen bei dir?
Ja, also, der Bierspitz ist tatsächlich bei mir so zustande gekommen. Also man darf sich ja immer, das ist bei uns so ein bisschen die Tradition, man stellt sich der Corona vor, der wird einem ja feierlich vergeben, ne, mit Taufe, Brandung und Co. gehört da ein bisschen dazu. So bei uns die Tradition, dann stellt man sich der Corona an einer Kneipe einfach mal vor und sagt, hey, ich bin der Lukas, ich mache das und das hobbymäßig und wird dann später rausgebeten mit dem Kasten Bier und dann wird darüber abgestimmt, welcher Namen man bekommt. Also wird einem ja vergeben von der Corona bei der Kneipe. Und entsprechend, ja, LaSalle ist dahingehend zustande gekommen, dass ich dann erzählt habe, dass ich halt in der SPD bin. Seit dem Abitur bin ich in der SPD-Mitglied und weil ich da, ich sag mal, auch viel mich mit Ferdinand LaSalle auch auseinandergesetzt habe, mit ihm beschäftigt, in seiner Person, hat mir dann
die Corona... Du bist ja kein Burschenschafter geworden.
Ja, verdammt, ja, ich hätte zu den Ratschicks gehen müssen, gell, verdammt. Der war ja Bonner Ratschek, oder? Doch, ja, war er.
Hm? Ist aber die waren damals noch in Breslau.
Ja, genau, die waren damals noch in Breslau, ja. Da hat LaSalle ja dann auch studiert gehabt erstmal. Er ist trotzdem ganz verrückt. Also der ist so eine... Das ist eine Person, die ist in so vielen Punkten so, selbst so widersprüchlich. Und das macht sie aber auch so faszinierend. Also ich meine, kämpft für Freiheit für die Arbeiterklasse und auf der anderen Seite... lässt er sich beim Duell erschießen, wegen eines Ehrenhändels. Also es ist verrückt. Aber er hat Großes geleistet, das muss man ihm sagen. Und ich finde, das Besondere bei LaSalle ist ja, und das ist das, wo ich ganz faszinierend finde, er hat sich ja viel gestritten auch immer wieder, weil die Sozialdemokratie ja, ich sag mal, philosophisch einen anderen Weg eingeschlagen hat als der Kommunismus, also Sozialismus, ja, unter Marx und Engels, ne, nach deren Definition sozusagen. Er hat sich viel mit Marx und Engels damals viele Auseinandersetzungen gehabt, mit vielen Punkten ja wirklich fundamental auseinander gewesen, was da auch die Rolle des Staates und Co. angeht. Und trotzdem hat am Ende Karl Marx tatsächlich gesagt, ja, aber er hat es wenigstens geschafft, als einziger mal die Arbeiterklasse irgendwo zu vereinen oder die Arbeiterschaft in Deutschland. Mit Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Also,
ja, man darf aber auch nicht vergessen, dass die Ideen von Karl Marx und Friedrich Engels letztendlich hunderte Millionen Tote verursacht haben im 20. Jahrhundert, oder?
Ja, absolut, absolut. Aber wie gesagt, deswegen, er war ja auch fundamental anderer Meinung, LaSalle. Der hat ja auch, also, ich sag mal so, und das ist der Grund, warum ich am Ende zur SPD tatsächlich gegangen bin. Ich finde, das ist tatsächlich ein ganz cooler Gedanke. Die Idee der Sozialdemokratie im Kern war eben nicht zu sagen, wir machen die Revolution, Diktatur des Proletariats und alle sind frei und Rätegesellschaft, nein, sondern man hat gesagt, wir wählen einen anderen Ansatz. Der Staat braucht es als Instanz, ja, als Instanz, die über allem drüber steht, den braucht es als Rahmen und vor allem braucht es einen demokratischen Staat. Also die Idee, quasi die Menschen mündig zu machen, zu befähigen, selbst für sich einzustehen, also den Arbeiter mündig zu machen durch Bildung, durch die Möglichkeit einer demokratischen Beteiligung an der Gesellschaft. Das ist der Kern, den die Sozialdemokratie eigentlich ausgemacht hat und den sie auch so fundamental vom Sozialismus, ich sag mal, oder vom Marxismus einfach unterschieden hat.
Ja? Aber das ist doch eher die SPD, würde ich mal sagen, der 50er, 60er, 70er, oder?
Auch, ja. Also ich finde... Ja, das ist vor allem auch die SPD der 50er, 60er, 70er, das ist so. Und ich finde, das ist auch eigentlich eine Sache, die es heute bräuchte, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde die sozialliberale Koalition damals, Schmidt-Brandt, hat schon super Sachen da vorgebracht. Ich finde nämlich auch, also ist nicht zum Beispiel auch eine Sache, die es derzeit ja gar nicht auf dem politischen Spektrum gibt. Ne? Also derzeit haben wir, ich sag mal, keine sozialliberale Partei oder sonst irgendwas in die Richtung.
Ja, es ist schade, vor allem mit dem Verschwinden der liberalen Partei, die wir da halt haben. Man merkt es halt auch in der Politik, ne? Dass auch gerade der liberale Faktor halt sich nicht bemerkbar macht und wir halt politische Tendenzen halt auch haben, dass der Staat dann halt dementsprechend durchregiert, ne? Und nicht die Freiheit des Einzelnen so groß im Vordergrund halt steht.
Ich finde, dass es beides braucht. Also ich bin der Ansicht, deswegen auch Sozialdemokratie bei mir und ich wird mir auch nie was anderes, irgendwas anderes dahingehend vertreten als die SPD, sage ich ehrlich. Also ich finde, es braucht beides. Der Staat muss ermöglicher sein. Der darf nicht in dieses Hardcore-Paternalistische abdriften. Das ist schon richtig. Also nicht bevormunden. Der Staat sollte ermöglichen. Er sollte quasi den Menschen die Freiheit ermöglichen, die gleichen Startbedingungen schaffen, die Freiheit ermöglichen, sich zu entwickeln. Also gerade zum Beispiel wirklich ein cooles Ergebnis aus der sozialliberalen Koalition war ja damals das BAföG, ja. Mega cool, auf einmal konnten Leute auch aus, ich sag mal, anderen sozialen Schichten auch studieren gehen. Solche Möglichkeiten. Und das finde ich, das ist das, was es im Kern ja eigentlich braucht. Aber auf der anderen Seite gleichzeitig neben dem Ermöglichen, neben der Chancengleichheit für den Startbedingungen, auf der anderen Seite halt aber auch einen Staat, der auffängt, wenn es halt einfach auch mal nicht gut ist und läuft, der absichert. Das ist auch wichtig. Das passiert
ja dann auch der Keynesianismus wieder, oder?
Keynesianismus, meinst du? Ja. Sehr keynesianisch, ja. Ja, ist es. Aber ich finde, das auch nicht verkehrt. Ich finde, das ist etwas, das wir durchaus bewahren müssen, weil ich finde, dass die soziale Marktwirtschaft, wie sie damals auch entstanden ist, als Grundideologie unseres Wirtschaftssystems, finde ich, hat sich durchaus bewährt und finde ich, ist ein
Konzept, das gut funktionieren kann. Das ist ja kein Produkt der SPD, das ist ja die Idee von Müller-Ahrhoff.
Ist kein Produkt, nein, ist auch kein Produkt der SPD, aber ich finde, dass das etwas ist, worauf sich die SPD wieder berufen könnte. Was etwas ist, das die SPD eigentlich im Kern erhalten wollen sollte. Mhm. Gerade die soziale Marktwirtschaft. Weil ich finde, das ist mir in den letzten Jahren ein bisschen zu viel passiert. Dass man, ich sage immer, soziale Marktwirtschaft heißt nicht, dass man Soziales vermarktet, sondern dass man den Markt sozial gestaltet und sozial gerecht macht. Dass man ihn auch irgendwo in gewissen Bereichen halt auch einbremst. Wo er dann halt versagt, also Marktversagen, ne, auch ein Begriff aus der VWL. Mhm. So, und an den Stellen muss dann halt aber auch jemand stehen und eingreifen. Also, ne, man hat ja gesehen in vielen Bereichen, also in anderen Ländern auch, was ein maximal entfesselter Markt ja auch macht und das, da kommt ja auch nicht wirklich was Gutes bei rum. Also man hat ja nicht umsonst, also die, ich glaube, wenn der Markt so perfekt funktioniert hätte, gerade so das ganze Hardcore-Libertäre, dann hätte es ja theoretisch ja die SPD auch irgendwo nicht gegeben und die Arbeiterbewegung. Also, weil da war ja schon irgendwo ein Missstand ja da. Ja, hat ja schon zu, ich sag mal, weniger gerechten Verhältnissen gesorgt, weshalb dann ja auch überhaupt solche Bewegungen entstanden sind. Und ich finde deswegen, es braucht da beide Seiten. Das ist jetzt ein Satz tatsächlich, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal mache. Ich zitiere mal Adenauer. Man braucht einen linken und einen rechten Flügel, um fliegen zu können. Braucht beides. Ja. Es braucht die Balance dazwischen und die gilt es zu finden und das finde ich sehr, sehr wichtig.
Ich glaube, das sollte die Politik heute auch mal wieder versuchen, die Balance zu finden, weil wir haben ja auch zentripetale Kräfte sehr stark, dass auch der Kurs wieder auf die Mitte halt in der Orientierung mal da ist und dass halt auch eine bürgerliche Politik betrieben wird und nicht irgendwie alles, was bürgerlich ist, direkt verschrieben wird und tabuisiert wird.
Es braucht, also ich sag mal, es braucht schon grundlegende Reformen, das muss man sagen.
In vielen Bereichen. Da ist ja auch wieder die SPD dran schuld. Ich meine, die ist ja in den letzten Jahren am Durchregieren gewesen, ne?
Ja, das ist tatsächlich, also ich muss ja ehrlich sagen, mir hat das ja schon als Sozialdemokrat sehr wehgetan, die Wahlen zu verfolgen, halt in den letzten Monaten. Also, wo ich dann Rheinland-Pfalz-Wahl und Co. gesehen habe und ich sage ehrlich, da bin ich immer echt ein bisschen wütend geworden. Also wirklich, das hat man schon, das zu sehen, wie man sich dann angestellt und vor allem dann auch in der Spitze, das muss man einfach sagen, teilweise nur dieselben Phrasen runterdrischt und raushaut und sagt, ist alles super und das läuft und guckt mal hier, das ist nicht die Lösung. Ich finde, das ist, also ich fand es ja schon schlimm genug, dass wir hatten es ja gerade eben vom Kern der Sozialdemokratie, von Bildung. Und ich fand es ja schon schlimm genug, dass dann tatsächlich das Thema Bildung, so wie ich es zumindest in Medien mitbekommen habe, in Rheinland-Pfalz gerade eher der CDU zugeschrieben wurde, dort die Kompetenzen zu haben. Das finde ich dann irgendwo ein Stück weit, um ehrlich zu sein, traurig und das tut mir dann auch irgendwo weh, als Sozialdemokrat. Das so zu sehen, Ich habe echt, also gut, dass ich nicht so gut ziehen kann, dass meine Fernbedienung nicht im Fernseher stecken geblieben ist. Das ist es ist wirklich so. Das ist, finde ich schon fatal. Und ich finde aber, es braucht eine starke Sozialdemokratie eigentlich als Stimme quasi für, ich sag mal, eigentlich jeden Arbeitnehmer. Ja, also das heißt immer, also die Sozialdemokratie wurde eigentlich ja immer schon als tot abgeschrieben. So. Es gibt den klassischen Arbeiter nicht mehr, etc. pp. Aber ich finde, dass wir, den gibt's nicht mehr.
Auch die Vorstellung von so einem Fabrikarbeiter. Ein Fabrikarbeiter heute ist eine extrem krass ausgebildete Fachkraft, die nicht vergleichbar ist mit dem Malocher, der damals um 5 morgens in die Fabrik gegangen ist bis zum Ende.
Ja.
Und dementsprechend auch einen ganz anderen Lebensstandard halt hat. Aber ich meine, die SPD ist ja ihren Traditionen ja trotzdem treu geblieben. Bis jetzt ist ja jeder Bundeskanzler, den die SPD gestellt hat, ja auch zurückgetreten. Das hat ja auch der letzte SPD-Kanzler genauso durchgezogen.
Ganz der Tradition nach. So nämlich. Nee, ich finde, man braucht eine neue Dynamik. Und ich finde, da gibt es eine Chance. Es gibt zwar den klassischen Arbeiter nicht mehr, aber du hast trotzdem ganz große Gruppen in Deutschland, die ähnliche Interessen haben. Und das ist ein jeder, der irgendwo angestellt ist, ein Stück weit. So. Jeder, der irgendwo in einem Arbeitsverhältnis ist, ja, hat ähnliche Interessen und möchte Respekt bekommen für die Arbeit. Man möchte eine faire, entsprechend gute und faire Bezahlung. Man möchte ein gutes Leben genießen. Ja. Und die Möglichkeit dazu haben, die Möglichkeit aufzusteigen, Möglichkeit, was aufzubauen. Und das ist doch etwas, was wir eigentlich unterstützen sollten. Ich finde, auch nochmal kleiner Schwenk, um zu erklären, was so Sozialdemokratie für mich bedeutet. Wir haben, und das ist das unfassbar Schöne an den Geisteswissenschaften überhaupt, wir haben nicht wie in den Naturwissenschaften Fragen, für die es konkrete Antworten oder Lösungen gibt. Ja, also 1 + 1 = 2, das ist ein Gesetz. Ja, gut, okay, Mathematik auch hohe Form der Geisteswissenschaften, aber verstehst, was ich meine. Ja. Aber in den Geisteswissenschaften, gerade in der Politik, in unserer Welt, die immer komplexer wird, da haben wir teilweise Fragestellungen, mit denen wir uns gerade befassen müssen, für die es vielleicht nie eine Lösung geben wird. Und dennoch müssen wir Antworten auf diese geben. Dennoch müssen wir sie irgendwie beantworten. Und meine persönliche Meinung ist, dass das Ziel doch sein muss, wenn man diese Antworten gibt, dass die besten Antworten diejenigen sind, die so vielem wie möglich mitnehmen. Ich finde, das hat uns auch irgendwo ein Stück weit immer unterschieden. Wir sind.
Also ich, aber findest du das nicht gerade, sagen wir mal jetzt, wo du da so ein bisschen so Identität ansprichst, dass es eigentlich bei der SPD eine ziemlich schwierige, unklare Linie gibt zwischen Mitte und linker Identität? Und dass gerade, sagen wir mal, Konservative in der SPD sich da sehr, sehr stark alleingelassen fühlen und abgewendet haben?
Ja, also die SPD durchlebt schon eine Identitätskrise, meiner Meinung nach. Absolut. Also ich habe das öfters auch schon angeprangert gehabt, immer wieder mal, wenn ich da, also gerade wenn ich mal so an Wahlkampfständen war oder Wahlkampfveranstaltungen mitgemacht habe, besucht habe und Co., das war halt schon immer ein bisschen, ich sag mal, schwierig, den Leuten zu vermitteln oder überhaupt, niemand wusste eigentlich, wofür steht die SPD eigentlich noch? Was seid ihr? Also wofür seid ihr noch da? Was ist euer Zweck? Was ist euer Sinn?
Ich meine, das ist ja auch gerade das eine Regierungsverantwortung in den letzten Jahren gewesen, ohne eine klare Erzählung, die dahinter steht. Genau. Das ist ja halt so, die SPD war ja, wie ich schon gesagt habe, in den vergangenen Jahren häufig an Bundesregierungen ja beteiligt.
Ja.
Sie trägt dadurch halt auch die Mitverantwortung halt für viele ungelöste Probleme, ne? Marode Infrastruktur, schleppende Digitalisierung, Wohnungsnot halt, Bildungsprobleme, hohe Energiepreise, die wir da haben, Fachkräftemangel und es ist halt immer so, die sprechen immer gerne in der SPD über Gerechtigkeit, liefern aber so gut wie kaum sichtbare Modernisierung, ne?
Ich finde, dass das, was du ansprichst, ist genau das Richtige. Also wir haben ja, wir haben keine gemeinsame Erzählung mehr so richtig. Wir haben Flügelkämpfe, das ist so, die hat man aber auch immer in jeder Partei, würde ich behaupten. Die sind immer da, War ja früher auch nicht anders. Guck dir 60er, 70er Jahre an, du hast einen Helmut Schmidt, du hast einen Herbert Wehner und weiß Gott, wen alles noch gehabt. Ja, also,
das war jetzt du auch hast Flügel weiter. Gehabt.
Ja, du hast immer Flügel gehabt, so, und die hat man auch heute noch, und das ist, ja, die kämpfen auch immer wieder. Man trägt aber halt sowas manchmal auch in der Öffentlichkeit aus, ist auch nicht so richtig unbedingt. Aber ja, es braucht diese gemeinsame Erzählung wieder. Und wenn man sich halt anschaut, und da bin ich zumindest darüber ein bisschen froh, dass das ja jetzt passiert, ja, dass ja man jetzt wieder ein neues Parteiprogramm aufstellen möchte, ein neues Grundsatzprogramm, weil das letzte ist von 2008, da hat sich einiges in der Welt getan seither. Und ich finde, das ist das, was es tatsächlich jetzt auch von der Basis heraus braucht, gemeinsam. Wir uns gemeinsam hinsetzen und schauen, okay, wer sind wir, was wollen wir denn eigentlich sein? Wo möchten wir hin? Was ist unsere gemeinsame Erzählung? So wie es damals ja auch, ne, es gab so ganz große Programme der SPD, die sie fundamental vorangebracht haben. Nehmen wir auch das Godesberger Programm damals, ja. Und das braucht es wieder. Es braucht wieder von der Basis heraus das Zusammensetzen, wer möchten wir sein, wo wollen wir hin? Und diese Erzählung dann auch nach außen zu tragen. Weil aktuell habe ich nämlich selber auch nicht das Gefühl, tue mich schwer damit. Ich habe meine, für mich hast du ja gut ausgeführt, ich habe meine Vorstellung davon, was Sozialdemokratie ist. Aber ich habe das Gefühl, die Partei manchmal nicht.
Okay. Ja gut, lass uns da mal ein bisschen vom Thema, glaube ich, abgeschwiffen. Wie sieht es denn aus? Also, wenn wir uns nochmal auf deinen Bund zurückfokussieren.
Ja.
Wo siehst du in 10 Jahren deine Renos?
Meine Renos in 10 Jahren. Also tatsächlich, ich sehe uns als etablierten Bund in Heilbronn mit natürlich ganz großer Fuchsia und Aha Lasall hockt bei der Kneipe und sagt, ja, geil, stellt's euch rein. Nee, tatsächlich wirklich etabliert und in der Studentenstadt, dass man uns kennt an der Hochschule, dass man weiß, es gibt die Renos, ich lese, ist ein cooler Laden, sind coole Leute drin und da ist man gerne, dann geht man gern zu den Feiern, man engagiert sich damit und findet bei vielen Menschen aber den Zugang, dass viele wieder den Zugang ins Kooperationswesen finden, dann auch durch uns und das in der Stadt. Dass wir es geschafft haben, uns dann in dieser Stadt zu etablieren, die dann schön gewachsen ist und immer weiter wächst, blüht und gedeiht. Und wir davon ein Teil sind.
Sehr schön. Dann vervollständige doch mal bitte den Satz. Die Reno ist für Heilbronn wichtig, weil...
Weil wir einen Raum bieten für junge Menschen, sich gemeinsam zu entwickeln, aneinander zu wachsen, den du, würde ich behaupten, heutzutage in so einer Form nicht mehr findest. Außer eben in Kooperationen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Lukas, oder? Vielen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr schöner Talk mit dir.
Ich danke. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ihr da draußen geht mal wieder bummeln. Auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Und kommt mal nach Heilbronn.
Macht das mal. Ciao.
Tschüss.